Deutschlandfunk, Information und Musik.
Mehr als 5 Millionen Muslime leben in Deutschland. Etwa die Hälfte sind Deutsche und etwa die Hälfte davon ist weiblich. Gut, 1 Million deutsche Musliminnen gibt es also. Die Zahlen habe ich dem Anfang Februar erschienenen Buch von Kerstin Finkelstein entnommen. Moderne Muslimas heißt es. In dem Buch werden 20 Frauen porträtiert mit Wurzeln in Ländern wie Marokko, Afghanistan, Pakistan, der Türkei. Und all diese Frauen sind erfolgreich, wie der Titel sagt, modern. Sie sind Anwältinnen, Soldatinnen, Wissenschaftlerinnen und Muslimas. Zumindest werden sie so wahrgenommen. Wer eigentlich eine Muslima ist, das ist gar nicht so klar. Und mit der Frage nach der Definition habe ich das Gespräch mit Kerstin Finkelstein begonnen. Wer ist eine Muslima?
Das ist eine sehr interessante Frage insofern, als dass man das bei den Christen sehr leicht beantworten kann. Also bei uns in Deutschland zählt man als Christ, wenn man Mitglied in einer der Kirchen ist. Bei den Muslimen ist das ja so, dass es zwar sehr viele Vereine gibt, aber nur ein Bruchteil der hier lebenden Muslime in einem solchen Verein Mitglied ist. Also es handelt sich ungefähr um 500.000, die dort Mitglied sind. Gezählt wird stattdessen also nicht eine Vereinsmitgliedschaft, sondern gezählt wird eben die Herkunft aus bestimmten Ländern, die muslimisch geprägt sind. Das heißt, sie können sich im Prinzip auch nicht wirklich vom Islam abkehren. Also wenn sie jetzt selber sagen, ich stamme zwar aus dem Iran zum Beispiel, aber ich bin nun wahrlich keine Muslima, dann fallen sie trotzdem nicht aus der Statistik.
Um diese Darstellungsform in Ihrem Buch zu erläutern, es sind Porträts, Sie haben die Frauen, die sich vorstellen, ausgewählt, aber die sprechen in der Ich-Form. Nun hätten Sie deren Geschichte ja auch erzählen können. Warum haben Sie dieser Ich-Form den Vorzug gegeben?
Ja, die Ich-Form ist ja das, was man inzwischen in, sagen wir, der modernen Narration immer deshalb wählt, weil früher sehr viel über Menschen gesprochen wurde und inzwischen eben sehr richtig auch festgestellt wurde, es ist viel besser, wenn man die Menschen selber erzählen lässt. Und ich habe in früheren Büchern das noch so gemacht, dass ich Reportagen geschrieben habe und da Menschen besucht habe. Und diesmal habe ich eben gedacht, gut, ich mache wirklich ganz konkrete Interviews, transkribiere die dann, mache daraus Fließtexte und lasse die freigeben, sodass die Menschen, die jetzt dieses Buch zur Hand nehmen, tatsächlich das Gefühl haben, dass diese Frauen ihnen ihre Geschichte erzählen. Also man spürt sie sehr viel mehr, als wenn ich über sie gesprochen hätte.
Nun erzählen diese Frauen von ihren Biografien, sie erzählen von Rassismus, sie erzählen von Vorurteilen, sie erzählen von verschiedenen Haltungen zum Kopftuch. Es sind aber sehr unterschiedliche Lebensläufe, die da porträtiert werden. Dennoch die Frage, gibt es so etwas wie einen gemeinsamen Nenner?
Ja, also das Interessante war für mich eben auch, Menschen zu finden, die Frauen zu finden, die vollkommen verschieden sind, sowohl in ihren Herkünften als auch in ihren Lebensläufen, als auch in ihren Ansichten. Der gemeinsame Nenner, und den fand ich eben sehr interessant, war schlicht und ergreifend, dass sie alle Frauen sind, was ja dann auch dazu geführt hat, dass ich mich auch entschlossen habe, ein eigenes Kapitel hinten anzuhängen. Denn Frauen verbindet eben unendlich viel. Also ich sag mal als kleine Sache, wenn sie ein Kind haben, wird immer die Mutter angerufen aus der Kita, wenn es da ein Problem gibt und nie der Vater. Wenn Frauen sich vorstellen, die jung sind und einen neuen Job haben werden, dann ist es so, dass es bei ihnen als problematisch angesehen wird, dass sie vielleicht ein Kind bekommen könnten, während ein Mann unter Umständen dann sogar befördert wird, weil er, wenn jetzt ein Kind unterwegs ist, mehr Geld verdienen muss, um seine Familie durchzubringen.
Das sind die Motive, die alle Frauen gemeinsam haben, ganz egal, welchen Glaubens oder welche Wurzeln sie haben. Aber wo sehen Sie spezielle Punkte gerade bei den porträtierten Muslimas?
Das ist eben sehr schwierig. Deshalb haben wir so lange auch mit diesem Titel gerungen. Also es heißt jetzt moderne Muslimas und in Wirklichkeit hätten wir irgendwie so einen, sagen wir mal, sehr politisch korrekten Titel wählen müssen wie muslimisch gelesene Frauen oder ähnliches, weil ja eben einige dieser Frauen in dem Buch sich selber gar nicht als Muslima definieren, sondern ganz klar sagen, ich stamme zwar irgendwo her, aber mit dieser Form des Glaubens, wie auch immer sehr gelebt wird, habe ich gar nichts zu tun. Diese Frauen verbindet in erster Linie, dass sie schlicht und ergreifend interessante Berufswege haben, dass sie interessante Sichtweisen auf das Leben hier in Deutschland haben, dass sie eigentlich fast alle aufgrund einfach schlicht und ergreifend auch ihres Namens, das heißt, selbst wenn sie mit einem deutschen Pass geboren wurden und fließend Deutsch konnten, irgendwelche Diskriminierungserfahrungen machen mussten.
Eine Sache gibt es noch, die auffällig ist. Viele kommen aus Elternhäusern, aus denen heraus eine Karriere nicht gerade vorgezeichnet war, und sie haben dennoch Karrieren gemacht.
Ja, das ist richtig. Also wir haben hier einige Leute, die es geschafft haben, obwohl wir ja dieses Klassenbildungssystem haben, wie ich das immer ganz gerne nenne, weil ja doch in der ersten Linie aus Akademikerhäusern dann die Studenten auch kommen. Und wenn sie aus einem Arbeiterhaushalt kommen oder aus einem der Analphabetenhaushalt, dann haben sie deutlich schlechtere Karten. Vielen ist das gelungen. Mir ist aber auch wichtig, dass ich durchaus Frauen auch habe, die selber aus Familien kommen, wo die Eltern eben beispielsweise in der Türkei schon hohe Posten hatten, wo die Eltern eben auch schon studiert haben, um so ein bisschen auch von diesem Narrativ wegzukommen, dass jede muslimische Frau nun per se aus einem Haushalt kommen muss, wo es bildungstechnisch jetzt nicht sehr gut lief.
Ich habe ja wiederholt nach gemeinsamen Nennern gefragt und Sie weisen zu Recht darauf hin, es gibt sie im Eigentlichen gar nicht. Deshalb muss ich nochmal die Frage stellen nach dem Bindeglied. Wir haben über die Definitionsprobleme gesprochen. Kann denn Muslima überhaupt so etwas wie ein einigendes Band sein?
Nein, das kann es natürlich definitiv nicht, denn Sie sehen ja einfach, wenn Sie im Ausland rumgucken, alleine wie viel Kämpfe es zwischen verschiedenen muslimischen Gruppierungen geht. Also es ist ja nicht so, dass sie sich da nur verbal auseinandersetzen, sondern in manchen Ländern, also beispielsweise eine der Frauen sagt ja, dass ihre Familie aus Pakistan fliehen musste, obschon sie Muslime waren, aber sie gehörten eben einer Glaubensrichtung an, die innerhalb der dort vorherrschenden muslimischen Glaubensrichtung nicht so gefragt war. Also das verbindende Glied dieser Frauen ist einfach, dass sie aus biodeutscher Perspektive als Muslimen gesehen werden, dass sie als anders wahrgenommen werden.
Das ist diese Wahrnehmung, dass sie eine Gruppe darstellen, die sie in Wirklichkeit gar nicht sind.
Ganz genau. Ganz genau. Deswegen hatte ich ja auch, wenn ich jetzt hier mit Menschen, die also selbst nicht Muslima sind, gesprochen habe, denen war vollkommen klar, von welchen Frauen ich dann sprechen werde. Die haben alle so ein Bild gehabt, dass sie selbstverständlich beispielsweise ein Kopftuch tragen, wobei ja von den muslimischen Frauen in Deutschland noch nicht mal 3 von 10 ein Kopftuch tragen. Das heißt, also da waren Bilder vollkommen klar, wie die aussehen und was sie machen. Sehr, sehr oft dann eben auch mit Vorurteilen behaftet, dass dann gefragt wurde, ja, gibt es denn überhaupt erfolgreiche muslimische Frauen, während innerhalb der Gruppierung alle natürlich davon ausgingen, dass es diese große Diversität gibt und dass die Frauen nur selber sich teilweise eben einfach überhaupt gar nicht dazugehörig fühlten, weil sie gar keine Gruppe wahrnehmen.
Ich habe lange überlegt, ob man das viel zitierte kleine Pascha-Zitat des CDU-Vorsitzenden Merz nochmal bemühen soll. Überlegt deshalb, weil diese bewusste Herabsetzung ja mit jeder neuen Nennung auch wieder neu zitiert wird. Ich mache es aber trotzdem, denn auffällig ist ja, in diesem Kontext sprach Friedrich Merz von Jungs, von Vätern, die angeblich Lehrerinnen nicht die Hand reichen, aber in diesem Kontext finden die Mütter dieser Jungs und die Ehefrauen dieser Väter überhaupt nicht statt. Das ist symptomatisch.
Naja, also an Herrn Merz ist sehr viel symptomatisch, ne? Also dass jemand mit so einem Hintergrund wie er wirklich meint, dass er über andere urteilen kann, dass sie sich über irgendwelche Grenzen hinwegsetzen, das ist also schon einigermaßen amüsant von dem Privatflieger aus der Mittelschicht.
Aber symptomatisch, also, meine ich, um das präzise zu machen, symptomatisch meinte ich den Punkt der Unsichtbarkeit.
Ja, das denke ich auch, dass sie in der deutschen Mehrheitsgesellschaft werden diese Frauen nicht wahrgenommen als das, wie sie in diesem Buch auftreten, nämlich als selbstständige, selbstbewusste Frauen, die ihr Leben eigenständig bewegen, die berufliche Erfolge machen, die natürlich auch, wenn sie ihre Kinder aufziehen, dort ihre Wertmaßstäbe durchsetzen. Und das ist schon klar. Das ist also dieses in den Topfgewerfe da sehr viel stärker vielleicht noch gibt als naja, bei Männern ist es dann häufig, dass es in andere Richtungen geht, aber ja, sie werden eben nicht als Individuen wahrgenommen.
Haben Sie ganz bewusst Porträts von Vorbildern zeichnen wollen? Und wenn ja, Vorbilder präzise für was?
Ich wollte gerne Vorbilder zeichnen lassen von Frauen, die für eigentlich alle heranwachsenden jungen Frauen Vorbilder sein können. Das heißt, ich denke auch, dass Frauen, die hier mit 14, 15, 16 nicht recht wissen, wie sie in dieser Welt zurechtkommen, die einen vollkommen anderen Hintergrund haben, auch die werden sehr viel aus diesen Geschichten ziehen können, weil die nämlich erklären, dass hinter fast jedem Erfolg, wovon eben sehr, sehr selten gesprochen wird, hinter fast jedem Erfolg stehen auch unendlich viele Misserfolge, durch die man erstmal durch musste. Das ist etwas, was ich finde, was sich zu lesen lohnt, weil dann klar wird, dass man nicht immer schon in einem sehr jungen Alter genau wissen muss, wo einen das Leben hinbringt und genau zielstrebig darauf zulaufen. Und wenn es eine Hürde gibt, dann heißt das, oh, es ist jetzt der falsche Weg, sondern dass man wirklich sich sagen wir mal, mit Zeit, Disziplin und Ausdauer seinen Zielen nähern kann und Rückschläge auch wegstecken kann.
Haben Sie ein Lieblingsporträt oder ich sag mal einen Lieblingslebenslauf, den Sie vielleicht in aller Kürze zusammenfassen könnten?
Also vielleicht unter Umständen der Lebenslauf der porträtierten Soldaten. Denn die hat sich zum Ziel genommen, Soldatin zu werden, weil sie Märchen so blöd fand. Und das finde ich unglaublich schön, weil ich inzwischen, weil ich ja selber auch ein Kind habe, dem ich vorlese, Märchen inzwischen auch häufig so unendlich doof finde, weil da immer die Prinzessin als kleine wehrlose Opfer dargestellt werden, bis der große Prinz kommt und sie rettet. Und aus Dankbarkeit müssen die Geretteten dann die Prinzen heiraten. Und sie hat sich damals überlegt, sie möchte gerne Ritterin werden, weil sie kein Problem sein wollte, sondern die Lösung. Und Ritter gab es ja nicht mehr und dann hat sie beschlossen, sie will Soldatin werden. Nun gab es damals auch noch keine Soldatinnen und sie hat aber dann so lange sich durchgekämpft, sage ich mal, bis dann auch bei der Bundeswehr es Zulassung gab und ist eine der ersten Musliminnen gewesen, die dort angefangen haben. Und jetzt inzwischen ist sie dort auch in einer gehobenen Position.
Die Schriftstellerin Kerstin Finkelstein war das. Moderne Muslimas heißt ihr Buch, das Anfang des Monats erschienen ist und dem sie in 20 Porträts muslimische Frauen vorstellt, die mit den gängigen Klischees nichts gemein haben.